Heute bei «Apropos» die Pfahlbauer aus dem Mittelland. Jagen, handeln, reisen, pflanzen. Wie haben die Menschen vor über 5000 Jahren bei uns gelebt? Wie haben sie gejagt? Was haben sie gepflanzt? Mit wem haben sie gehandelt? Die Forscherinnen und Forscher der Uni Bern haben das Gebiet beim Burgäschisee im Mittelland untersucht und jetzt eine ziemlich interessante Studie veröffentlicht. Alexandra Bröhm arbeitet bei der Wissensredaktion von Tamedia und sie hat diese Studie gelesen. Heute erzählt sie uns davon in einer neuen Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hi Alexandra.
Hi Philipp.
Alexandra, wir gehen jetzt sehr weit zurück, tausende von Jahren, ins sogenannte Neolithikum. Kannst du uns ein bisschen Kontext geben? Wann war das genau? Was war vorher? Was war nachher? Einfach, dass wir so grob wissen, wo wir uns bewegen.
Also die Zeitperiode, die man Neolithikum nennt, die fängt vor ungefähr 7000 Jahren an. Man kann das ja immer auf zwei Arten zeitlich definieren. Entweder im Jahr seit heute oder mit der Zeitrechnung vor und nach Christus. Also vor 7000 Jahren oder 5000 vor Christus. Das ist aber, glaube ich, einfacher. Wir bleiben jetzt bei dem so und so viele Jahre bis heute. Also das Neolithikum fängt vor ungefähr 7000 Jahren an und es geht dann bis zur Bronzezeit. Die fängt vor ungefähr 4200 Jahren an. Um es vielleicht noch ein bisschen einordnen, die letzte Eiszeit auf dem Gebiet der heutigen Schweiz hat bis ungefähr vor 19'000 Jahren gedauert. Vorher war also die Schweiz vergletschert gewesen. Darum gibt es auch aus der Zeit vor 20 oder 30'000 Jahren keine Spuren von Menschen auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz. Obwohl es dann sicher auch schon Menschen da gegeben hat. Weil der Homo sapiens ist ja vor etwa 45'000 Jahren nach Europa vorgestoßen. Aber die Gletscher haben das alles, was vielleicht vorher mal war, ist, zerstört. Aber das Eis hat sich dann langsam zurückgezogen, zuerst im Nordosten, also heutige Raum Basel, Solothurn, so dort, und dann immer grössere Teile vom Mittelland. Und es haben sich Seen gebildet. Es ist dann, also eben zum Beispiel, je nachdem, wie die Landschaft halt war, wenn es eine Senke gab, hat es eher einen See gegeben, wie eben beim Burgäschisee. Und es war in dieser Zeit so eine Tundra-Steppenlandschaft eigentlich gewesen. Und dann sind zuerst Büsche und kleine Bäume gewachsen, dann grössere Bäume, Nadelbäume, wie Kiefer zum Beispiel, dann auch Laubbäume, Ulme, Linden, Ahorn, Eichen. Und so vor etwa 8000 Jahren sind es dann vor allem eigentlich Buchen und Tannen, Mischwälder gewesen. Also das heisst, so am Anfang vom Neolithikum vor etwa 7000 Jahren hat es auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz viel, viel mehr Wald gehabt als heute.
Und insgesamt sind es etwa 1000 Jahre, wo wir darüber schätzen, oder?
Also wir schauen jetzt dann ein kleines Zeitfenster eigentlich an. Also die Forschungen, die neuen Studien, die wir jetzt anschauen, das sind eigentlich vor allem 200 Jahre. Die sind vor 5850 bis vor 5650 Jahren. Das ist aber eben in dem grossen Zusammenhang von dem Neolithikum, wo vor 7000 Jahren angefangen hat.
Was wissen wir bis jetzt über diese Zeit?
Also wir wissen, dass die Menschen in sogenannten Feuchtbodensiedlungen gewohnt haben. Das, also umgangssprachlich nennt man das auch Pfahlbauten. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das hat es an verschiedenen Seen im Mittelland gegeben, zum Beispiel auch in Zürich, wo man ja rund ums Seebecken verschiedenste Funde gemacht hat. Aber die Spuren sind eben heute leider alle unterhalb vom Wasserspiegel und sind auch überdeckt von Aufschüttungen aus späteren Jahrhunderten. Allgemein kann man ja auch sagen, so die Frage, wie viel wir aus einer historischen oder prähistorischen Zeitperiode wissen, das hängt ja immer auch von der Quelle, von den Informationsmöglichkeiten ab, die wir über die Zeit haben. Und schriftliche Quellen gibt es von denen keine. Obwohl die älteste überlieferte Schrift ist eigentlich nicht viel jünger. Das ist die Keilschrift, die so im Zweistromland von Euphrat und Tigris entstanden ist. Die ist ungefähr 5500 Jahre alt, also relativ kurz nach dem. Und wir wissen auch nicht, also vielleicht haben die Menschen ja tatsächlich auf Holz irgendwelche Zeichen eingeritzt, aber das wissen wir nicht. Und es kann aber sehr gut sein, dass es auch eine Kultur war mit einer mündlichen Überlieferung. Das hat es in Europa eigentlich bis ins frühe Mittelalter, also bis 800, 900 nach Christus, hat es das noch gegeben in Gebieten, die noch nicht christianisiert waren dann. Das heisst jetzt für uns, wenn es keine schriftliche Überlieferung gibt und auch keine mündliche Überlieferung, weil es einfach zu lang her ist, dann ist man ja auf die Archäologie angewiesen, um etwas über die Menschen und ihr Leben zu erfahren. Und leider ist in Mitteleuropa, also wo wir sind, sind Bedingungen nicht wahnsinnig gut für organisches Material, um lang im Boden zu überleben. Also organisches Material sind Reste von Pflanzen, Tieren, Menschen, also zum Beispiel Holz oder Leder oder Fell. Also einfach Sachen, die die Menschen vermutlich in ihrem Alltag gebraucht haben. Also gerade Holz ist sicher ein beliebtes Baumaterial gewesen. Aber das überlebt nur unter gewissen Bedingungen, wie eben zum Beispiel im Wasser. Und Eis bietet auch gute Bedingungen, wie wir jetzt sehen, irgendwann Gletscher schmelzen, was da alles rauskommt. Oder auch die Wüste, also wo es sehr trocken ist. Oder Moor. Moor ist auch sehr gut.
Du sagst, die Quellenlage ist recht schwierig und trotzdem gibt es eben die neue Studie von der Uni Bern, die das Gebiet vom Burgaschisee untersucht hat. Wie ist denn dort die Quellenlage? Auf was stützt sich die Studie?
Also die Studie, das sind jetzt wirklich Ausgrabungen dort, also von verschiedenen Schichten. Und das hat schon sehr früh angefangen. Also es gibt eigentlich eine lange Ausgrabungsgeschichte dort. Also man hat schon im, also ich glaube Mitte 19. Jahrhundert hat man erste Funde gemacht. Und das ist beim Torfstechen. Also Menschen haben dort Torf rund um den See gestochen und sind dann auf irgendwelche Sachen gestossen. Und was jetzt besonders ist eigentlich beim Burgaschisee, ist, dass er uns wie so auch einen Einblick gibt ins Leben an den kleineren Seen im Mittelland in dieser Zeit, also im Neolithikum.
Hat es dort damals so ausgesehen, wie es jetzt heute aussieht?
Nein, gar nicht. Also ursprünglich war der See eigentlich einiges grösser gewesen und er ist dann verlandet und hat sich auch Moor rundherum gebildet, also es war sehr eine attraktive Landschaft eigentlich für die sogenannten Wildbütergemeinschaften. Das sind also umgangssprachlich sagen auch Jäger und Sammler. Wobei man auch muss nach neuesten Studien sagen, Jägerinnen eben auch, weil sich zeigt, dass Frauen eigentlich in diesen Kulturen und Zeiten praktisch genauso häufig auf die Jagd sind wie die Männer. Und die haben dann dort verschiedenste Tiere eigentlich gejagt. Und man hat auch aus der Zeit vor dem Neolithikum, also vor 7000 Jahren, hat man mehrere, also fast 30 Fundstellen von Werkzeugen und Pfeilspitzen, wo eben darauf hinweist, dass dort schon die Leute sind gegangen jagen, weil es eben eine gute Region war zum Jagen. Und so erste Spuren von bürgerlichen Gemeinschaften gibt es dann auch schon vor 7000 Jahren. Das hat sehr anders ausgesehen und heute sieht man eben leider gar nichts mehr von den Siedlungen aus dieser Zeit. Also heute ist der See ein Naherholungsgebiet und hat ein Strandbad und eben es hat gar keine Spuren mehr. Aber im Neolithikum, in dem Zeitfenster, wo eben die Studie anschaut, von vor 5850 bis 5650 Jahren, haben die Menschen sicher schon einiges auch gerodet gehabt, also so mit Brandrodung, also der Wald abbrennt. Und es hat dann sicher Getreidefelder schon gehabt in der Nähe vom See, Bäume, also offenes Gelände mit Sträuchern, vielleicht Haseln. Und wo jagen sind sie dann einfach im nahen Wald.
Weiss man, was für Menschen dort gewohnt haben damals?
Wir wissen leider nicht so viel über die Menschen. Also, man hat zwar einige Knochen gefunden, Aber weil man die Knochen, eben weil sie so eine lange Ausgrabungsgeschichte hat, die hat man zum Teil schon vor mehr als 100 Jahren gefunden. Und dann sind sie eben nicht nach heutigen Verfahren konserviert worden. Also man hat zum Beispiel so ums Jahr 1900, glaube ich, hat man so ein Steinkistengrab gefunden, hat dann aber nur den Schädel rausgenommen und alle anderen Knochen nicht aufbewahrt. Und der Schädel hat das Forschungsteam nochmal nach neuen Methoden untersucht. Aber man kann trotzdem leider nicht mehr so viel sagen. Also es ist vermutlich ein Mann gewesen zwischen 20 und 30 und er hat gewisse Zeichen von Entzündungen am Schädel gehabt. Aber man kann zum Beispiel auch nicht mehr sagen, ist jetzt das Todesursache gewesen. Oder man hat auch Knochen von einem 7-jährigen Kind und sonst noch so einzelne von anderen Erwachsenen gefunden. Also eigentlich hat man heute schon sehr spezifische Verfahren. Also wenn man das jetzt alles heute gefunden hat, weil man kann zum Beispiel mit der sogenannten Isotopenanalyse kann man herausfinden, wie sich ein Mensch ernährt hat oder auch wie mobil er war. Isotope sind verschiedene Bestandteile von chemischen Elementen, die wir eigentlich wie so aus der Umwelt aufnehmen und die sich dann im Körper eben nachweisen lassen. Und dann kann man eben zum Beispiel sagen, der Mensch hat jetzt so und so lang in einer anderen Region gelebt. Also das gibt dann sehr interessante Informationen, eben zum Beispiel, wie sich jemand bewegt hat oder eben wie sich die Menschen ernährt haben. Und DNA ist sehr schwierig bei den sehr alten Funden, weil es häufig einfach nicht mehr genug gutes Material hat, um es wirklich zu analysieren.
Kann man etwas darüber sagen, wie die gelebt haben? Also in grossen Gruppen, in Häusern oder was weiss man jetzt über ihr Siedlungsverhalten?
Ja, also man hat Siedlungsreste gefunden, gerade eben aus dem 200-Jahr-Fenster. Also da haben sie immer wieder an verschiedenen Ufern, also im Osten, im Norden, im Süden, im Südwesten. Also zum Beispiel die Siedlung Burgäschisee Süd, die hat vor 5750 Jahren etwa existiert und dort hat man Reste gefunden von 12 Häusern. Und die Häuser sind mit der schmalen Seite zum See gestanden und ziemlich nahe beieinander und sind auch recht gross, also relativ gross gewesen, so etwa 3 Meter breit und so 10 bis 12 Meter lang. Man nennt die ja Langhäuser und das kennt man, das hat es noch sehr, sehr lang dann gegeben in Europa. Ja, am ehesten kennt man sie heute vielleicht noch so von den Menschen, die wir heute Wikinger nennen, die so vom 8. bis 11. Jahrhundert im heutigen Skandinavien gelebt haben. Die Häuser haben sie aus Holz gebaut, also vermutlich sind auch Dächer mit Holzschindeln gedeckt gewesen. Und was man nicht weiss, ist, wie jetzt die Häuser unterteilt gewesen sind. Also, das weiss man eben aus anderen Zusammenhängen, dass sehr lang Tiere auch noch im gleichen Haus, so in einem vielleicht speziellen Bereich gelebt haben wie die Menschen. Aber das kann man jetzt nicht auch nicht mehr sagen, ob jetzt die im gleichen Haus gewesen sind oder ob es einen separaten Stall vermutlich eben nicht gegeben hat. Aber man kann sich vorstellen, wahrscheinlich ist es eine Grossfamilie gewesen, jeweils in so einem langen Haus, aber beweisen, eben, wie gesagt, kann man es leider nicht.
Und dass sie die gehalten haben, das weiss man?
Bei den Tieren? Mhm. Ja, man weiss, also man hat gefunden Knochen von Rindern, von Schwein und von Schaf. Aber eben nicht so viel.
Weiss man, von was die Leute gelebt haben?
Ja, also sie haben natürlich, eben sie haben Landwirtschaft betrieben. Sie haben schon verschiedene Sachen angepflanzt dort in der Nähe vom See. Sie haben gejagt, sie haben gefischt. Sie haben aber sicher auch viel Zeit einfach gebraucht für Arbeiten, wo wir heute nicht mehr selber machen. Eben so, das Haus instand halten, Kleider herstellen, Werkzeug oder einen Einbaum schnitzen, wo sie gebraucht haben, um sich auf dem Wasser fortzubewegen. Und auch das, was sie quasi aus der Landwirtschaft und aus der Jagd gewonnen haben, aufzubereiten. Also Korn mahlen, Fleisch räuchern, alles so Sachen. Und Waffen herstellen, Pfeilspitzen sind aus Knochen, aus Feuerstein oder auch aus Bergkristall gewesen. Und vermutlich hat es auch schon Tauschhandel gegeben. Also das lässt sich jetzt auch nicht exakt nachweisen, aber zum Beispiel gerade der Bergkristall, der wird eher von irgendjemandem aus der Bergregion gebracht worden sein.
Es gibt heute, das habe ich aus deinem Text gelernt, wo man auch sehr gerne verlinken, zwei Theorien darüber, wie die Landwirtschaft nach Europa gekommen ist. Was sind das für zwei Theorien?
Ja, also es gibt die erste Theorie sagt eigentlich, dass die Landwirtschaft lokal in Europa entstanden ist und sich dann also quasi von Siedlung zu Siedlung verbreitet hat, also die Leute sich gegenseitig so ein bisschen voneinander gelernt haben. Die andere Theorie sagt, dass es eher Menschen gewesen sind aus dem Gebiet vom sogenannten fruchtbaren Halbmond. Das ist eine Region, wo heute eigentlich Israel, Libanon, Jordanien, Nordsyrien, Südirak, es ist so eine, eben wie der Name sagt, so eine, es sieht aus wie ein Halbmond. Und das sind die ältesten Nachweise überhaupt von Landwirtschaft. Also dort gibt es Spuren von Landwirtschaft vor etwa 11.000 Jahren. Und es gibt dann so Migrationsbewegungen, dass die Menschen von dort dann eben über das Gebiet von der heutigen Türkei und Griechenland, das ist eine Migration ganz anders, als man sich das heute vorstellt, sondern die ist ganz, ganz langsam gewesen. Also die haben ja Tausende schier gebraucht. Also in Griechenland ist es dann vielleicht so vor 8000 Jahren oder so gewesen. Und sie sind dann auf zwei verschiedenen Routen, einerseits über das Mittelmeer, andererseits über den heutigen Balkan sind sie dann auf Mitteleuropa eigentlich gekommen, eben vor etwa 7000 Jahren. Und die Bauern und Bäuerinnen haben sich dann mit der lokalen Bevölkerung vermischt.
Tut deine Studie jetzt in die eine oder in die andere Richtung deuten, wenn es um die zwei Theorien geht?
Ja, also das Team von der Studie, die gehen eigentlich davon aus, dass es die Einwanderung gegeben hat und dann aber eine schnelle Durchmischung mit der lokalen Bevölkerung. Also es gibt eben aus der Schweiz kaum so paläogenetische Untersuchungen aus genau aus dieser Zeit, wo man eigentlich die will. Das lässt sich ja dann je nachdem auch nachweisen, eben wenn du Überreste von Menschen findest und DNA kannst finden, dann kannst du nachweisen vielleicht, woher dass die gekommen sind oder woher dass ihre Vorfahren gekommen sind. Aber da gibt's relativ wenig. Aber man weiss einfach, dass eben Landwirtschaft hat's am Burgäschisee, kann man mit Pollenanalyse zeigen, schon vor etwa 6500 Jahren gegeben.
Und dazu halt immer noch die Jagd. Was heisst eigentlich Jagd?
Sie haben eigentlich vor allem Hirsch haben sie gejagt und Auerochsen, weil das also dort von der Landschaft her irgendwie relativ günstig war. Ist.
Und die haben nicht so schnell abkönnen im Jahr.
Ja, das weiss ich nicht genau. Ja, also man nimmt einfach an, dass die Landwirtschaft noch zu wenig hergegeben hat, um dann, also es kommt, eben, sie sind natürlich enorm abhängig gewesen halt von, wie gut das die Ernte ausgefallen ist. Und wenn es ein schlechter Sommer war, dann hast du halt wahrscheinlich nicht müssen gehen jagen.
Haben wir eine Ahnung, wie die Menschen ausgesehen haben, wie sie geschwätzt haben? Das sind die Sachen, die wir wissen.
Leider wissen wir das sehr wenig. Also, wegen wie sie geredet haben. Also, wir reden heute ja, also, unser Schweizerdeutsch und das Deutsche, das sind indoeuropäische Sprachen. Und das sind ganz, ganz viele heutige Sprachen, sind indoeuropäische Sprachen. Die sind aber erst vor etwa 5000 Jahren nach Mitteleuropa gekommen, über den Weg von den Steppen, eigentlich nördlich vom Schwarzen Meer. Und die Menschen, die die mitgebracht haben, die haben auch genetische Spuren hinterlassen, auch in der Schweiz. Aber was eben vorher, vor diesen 5000 Jahren, war, ist, das wissen wir leider nicht, wie die geredet haben. Ich wüsste es sehr gern. Mhm. Also, ich glaube, was man manchmal vergisst, wenn man so weit zurückschaut in der Geschichte, ist wieso, dass die Menschen sind genau gewesen wie wir. Also die sind biologisch sind die genau gleich gewesen, die haben die gleiche Intelligenz gehabt und sie haben einfach etwa 5800 Jahre weniger Menschheitserfahrung und technische Entwicklung gehabt als wir jetzt zur Verfügung. Also, aber sonst ja, haben sie die gleichen Voraussetzungen gehabt wie wir. Und zum Aussehen, also jetzt speziell vom Burgäschisee weiss man das nicht, Aber zum Beispiel der Ötzi, den kennen ja fast alle, die Gletschermumie, die man in Österreich gefunden hat in den 90er Jahren. Der ist ein bisschen jünger, ich glaube etwa so 5300 oder so Jahre. Und erst vor kurzem hat es eine neue Studie gegeben, wo gezeigt hat, dass er relativ dunkle Haut und dunkle Augen gehabt hat. Und er ist etwa 1,60 gross gewesen. Es gibt ja so Rekonstruktionen von ihm, wo man ihn so als weissen Mann gross mit irgendwelchen langen Haaren und das ist alles nicht wirklich das, wie er ausgesehen hat. Also er hat auch eine Glatze gehabt. Und man hat können feststellen, dass seine Vorfahren eben aus Anatolien gekommen sind. Was dann wiederum eben sehr für die Theorie würde ich sprechen, von denen, die aus dieser Region gekommen sind und Landwirtschaft mit sich gebracht haben.
Du sagst, die Menschheit hat die gleichen Voraussetzungen gehabt, biologisch wie wir. Und trotzdem wissen wir noch extrem wenig über sie. Mm. Gibt es irgendetwas in den Funden, wo darauf andeutet, was sie auch geglaubt haben?
Ja, also man weiss, dass also etwas Sicheres weiss man nicht. Also man hat schon Sachen gefunden. Also man hat Anhänger gefunden aus Bären und Eberzähnen. Aber man weiss nicht, ist das einfach Schmuck gewesen oder hat das jemand getragen, wo du das ausgezeichnet worden ist als besonders gute Jäger, Jägerin. Oder was sehr gut könnte sein, ist, dass sie einfach auch die Natur als beseelt wahrgenommen haben. Also, dass der Anhänger vielleicht eine religiöse Bedeutung hat. Also, das Ganze so, dass die Ahnen eine wichtige Rolle spielen oder eben, dass die Natur das alles so wie lebt, das hat's ja eben auch, um die Parallelen nochmal machen, sehr lang gegeben. Auch noch in Europa, im frühen Mittelalter, in den nicht christianisierten Gebieten.
Was man sicher sagen ist, als Archäologin, als Archäologe muss man recht viel auch Fantasie haben, weil die Anhaltspunkte sind halt schon sehr, sehr rar am Schluss, oder?
ja, aber man muss eben seine Fantasie auch wie an Zügel nehmen, weil sie müssen sich ja dann doch eben sehr streng einfach an das halten, wo man findet. Also, was man noch kann sagen, vielleicht zu dem, was sie geglaubt haben, das kennt man vielleicht auch noch, es gibt den Dolmen von Oberbipp, also so ein Dolmengrab mit so einem grossen Stein oben drauf, wo auf ein paar kleineren Steine ruht. Der ist ein bisschen jünger, aber nicht viel jetzt als die Siedlungen. Und ist auch aus einer ähnlichen Zeit wie zum Beispiel Stonehenge in England. Das kennen ja die meisten, also der Steinkreis. Und dort weiss man es eigentlich auch nicht genau, aber man nimmt an, dass es irgendeine sakrale Bedeutung hat. Auf jeden Fall weiss man eben, wie bei dem Dolmengrab und wie Stonehenge, dass es eine Begräbnisstätte war. Und möglicherweise auch noch irgendeine Bedeutung mit, also Stonehenge zum Beispiel ist ja nach den Sternen, also beziehungsweise nach dem Sonnenstand ausgerichtet. Also das gibt es eben bei verschiedenen neolithische Bauwerk. In Irland gibt's eine Grabkammer, Newgrange heisst die. Dort scheint die Sonne am kürzesten Tag im Winter genau in die Mitte von der Grabkammer durch ein kleines Loch. Also, da kann man sich dann auch, ja, einfach überlegen, was das echt hätte können bedeuten. Aber man muss auch immer einfach aufpassen, dass man halt nicht mit unseren heutigen Vorstellungen, wie wir so, eben, wir sind zwar irgendwie gleich von der Voraussetzung, aber trotzdem, wir haben so eine lange Zeit hinter uns und es hat sich so viel verändert und so vieles von unserem Denken ist anders. Darum wirklich wissen können wir es nicht.
Es bleibt einmal mysteriös.
Ja.
Danke, Alexandra.
Sehr gerne.
Der Text von Alexandra Bröhm über die neue Studie zu den Pfahlbauerinnen und Pfahlbauern am Burgaschisee verlinke ich sehr gerne. Verlinken. Und damit schliessen wir diese Woche mit Apropos beschließen. Die Sendung wird moderiert von Mirja Gabatur und von mir, im Philipp Loser, produziert von Tobias Holz und von Laura Bachmann. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.